Vater, ich danke dir, dass du ja so den Weg für uns bereitest. Hab Dank, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Hab Dank, dass dein Geist mitten unter uns ist. Danke, dass du dich spürbar zeigst. Danke, dass du das alles vorbereitet hast und wir daran wandeln dürfen. Ich bitte dich um offene Ohren, offene Herzen. Ich bitte dich, dass du Wahrheit sprichst und in unsere Herzen und in unser Leben und darüber hinaus. Amen. Wir singen so oft richtig, richtig tolle Lobpreislieder. Ich mag unseren Lobpreis total. Ich mag diese tollen Aussagen. Die sind so kraftvoll. Da ist so viel von Gottes Herrlichkeit drin. Da ist viel von Gottes Größe drin. Und ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt habe, unter anderem über Geist und Wahrheit im Lobpreis geredet. Und ich mag das beides so total, weil ich sie erlebe. Ich erlebe es, wie wir so einen prophetischen Lobpreis haben, wie eigentlich schon die Predigt und das, was ich sagen will, eigentlich schon gesagt ist, wie sehr die Wahrheit in den Liedern ist, wie sehr wir uns darauf stützen, was Gott für uns ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass alles Reden und alle Predigten irgendwie dem hinterherhängen, weil sie Gottes Kraft und Gottes Größe kaum so sehr ausdrücken. Ich habe einfach so, mir brennt es so auf dem Herzen, deswegen einfach mal ein paar Lobpreislieder auch in der Predigt auseinanderzunehmen. Einfach mal zu gucken, was haben Leute heute künstlerisch darin verarbeitet, was Gott ist. Predigen über Lobpreislieder. Passend zur letzten Reihe, ich will das jetzt gar nicht allzu sehr damit einbinden, weil ich jetzt nicht über irgendjemanden aus dem Buch Richter reden werde. You make me brave. Du machst mir Mut. Du machst mich mutig. Darum soll es heute gehen, um dieses Lied, was gerade lief. Ich habe immer mal so ein Stück übersetzt, beziehungsweise habe das größtenteils einfach geklaut, die Übersetzung aus dem Internet. Jo. Nun stehe ich vor dir. Vor der Größe deines Ruhms habe gehört, wie majestätisch und wundervoll du bist, König des Himmels, in Demut verneige ich mich. Es geht um einen Gott mit Ruhm, es geht um majestätisch, wundervoll, ein König des Himmels, es geht um Größe. Und wir haben so oft das Problem, dass Gott so klein für uns ist. Ich habe eine Kollegin, die sagt immer so, naja, so höheres Wesen, und damit komme ich ganz gut klar. Nur dieser alte Mann auf der Wolke, der ist mir furchtbar suspekt. Mal so eine coole Karikatur. Das ist das, wie Gott immer mal dargestellt wird. Er sitzt da oben, reißt seine Witze und wir müssen damit klarkommen. Und ganz ehrlich, sie hat recht. Der alte Mann auf der Wolke, der ist auch mir suspekt. Und Gott ist so derbe viel mehr als das. Ich glaube, dass Gott Humor hat. Das schon. Aber er ist nicht der alte Mann auf der Wolke. Es gibt einen Abschnitt im Hesekiel 1, ab Vers 4. Da werde ich jetzt mal durchrauschen. Den werde ich jetzt einfach mal runterlesen. Hesekiel sieht Gott kommen. Da sah ich plötzlich einen Sturm herantoben. Er kam aus dem Norden. Ich sah eine mächtige Wolke, ein zusammengeballtes Feuer, das von einem strahlenden Glanz umgeben war. Mitten im Feuer glänzte es wie Gold. Dort erblickte ich vier Lebewesen, die wie Menschen aussahen. Doch hatte jedes von ihnen vier Gesichter und vier Flügel. Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußballen waren wie die eines jungen Stiers. Sie funkelten wie geklättes Kupfer. Unter ihren Flügeln hatten sie an allen vier Seiten Menschenhände. Alle vier hatten Gesichter und Flügel, mit den Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Sie konnten sich in alle Richtungen bewegen, ohne sich umzudrehen. Jedes der vier Lebewesen hatte vorn als Gesicht eines Menschen, rechts eines Löwen, links eines Stiers, hinten eines Adlers. Zwei ihrer vier Flügel waren nach oben hin ausgespannt und berührten die des anderen Wesens. Die anderen zwei verhüllten ihren Körper. Sie gingen, wohin der Geist es wollte, und keines von ihnen musste sich dabei umdrehen. Mitten zwischen den Lebewesen war etwas, was aussah wie brennende, glühende Kohlen, wie Fackeln. Deren Feuer zischte hin und her. Das Feuer leuchtete und Blitze schossen aus ihm. Auch die Lebewesen selbst liefen hin und her. Es sah aus wie ein Wetterleuchten. Als ich die Lebewesen näher betrachtete, sah ich an der Vorderseite von jedem ein Rad, das den Boden berührte. Alle Räder waren gleich gebaut und funkelten wie Edelsteine. Es sah aus, als ob ein Rad mitten im anderen wäre. Sodass sie nach allen vier Richtungen laufen konnten, ohne gedreht zu werden. Ihre Felgen hatten eine gewaltige Höhe und waren furchtbar anzusehen. Sie waren alle vier voller Augen. Denn wenn die Lebewesen sich fortbewegten, bewegte sich auch die Räder mit ihnen. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, erhoben sich auch die Räder. Sie gingen, wohin der Geist es wollte. Die Räder hoben sich immer mit den Lebewesen, denn sie wurden von ihrem Geist bewohnt. Ganz gleich, ob sie sich bewegten oder stillstanden oder sich von der Erde erhoben. Die Räder taten dasselbe, denn der Geist der Lebewesen lenkte sie. Über den Köpfen der Lebewesen war etwas ausgebreitet, das wie eine Wölbung aussah, wie funkelndes Eis, furchteinflößend. Unter der Wölbung hielten die Lebewesen ihre zwei Flügel ausgespannt. Mit den Enden dieser Flügel berührten sie sich gegenseitig, mit den anderen verhüllten sie ihre Körper. Wenn sie sich bewegten, vernahm ich das Geräusch ihrer Flügel. Es hörte sich wie die Brandung eines Meeres an, wie die Stimme des Allmächtigen, wie ein hallendes Tosen, wie der Lärm eines Heerlagers. Und wenn sie standen, ließen sie ihre Flügel sinken. Doch wenn sie mit gesenkten Flügeln standen, hallte eine Stimme von oberhalb der Wölbung über ihren Köpfen. Denn über der Wölbung befand sich etwas, was wie ein Saphir aussah, wie ein Thron. Auf dem, was wie ein Thron aussah, war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, war so etwas wie helles Gold, wie Feuer und ringsherum ein Gehäuse hatte. Auch unterhalb sah ich etwas wie loderndes Feuer und Lichterglanz herum. Das strahlende Licht um ihn herum sah aus wie ein Bogen, der am Regentag in den Wolken erscheint. So zeigte sich die Herrlichkeit Gottes. Als ich sah, warf ich mich nieder auf mein Angesicht. Dann hörte ich jemanden reden. Ich habe nach Haufen Bildern gesucht, dachte, irgendwas muss es geben, irgendwas muss mich da, ja, muss doch mal so ein Bild sein, wo ich das darstellen kann. Habe ich nicht gefunden. Und ganz ehrlich, wenn ich den Text lese, nicht die Hälfte verstehe ich davon. Das ist chaotisch, das ist überwältigend, das ist einfach zu viel für meinen Kopf. Und ich glaube, es hat schon auch so eine Bedeutung, warum in den 10 Geboten so ein bisschen drin steht, ja, macht euch kein Bild. Es geht dort bei den 10 Geboten deutlich mehr um Bilder, die man anbetet, um Götzen. Aber ich glaube, dass es schwer ist, wenn wir uns von Gott ein Bild machen wollen, weil es Stückwerk bleibt. Und das ist viel mehr, weil wir sehr optisch geprägt sind von unserer Merkfähigkeit, das dabei zu behalten, dass es Stückwerk bleibt. Gottes Herrschaft geht über unseren Verstand. In Jesaja 55 steht, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über das, was für euch machbar ist. Und wie ein Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde drängt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, das Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat, so ist auch mein Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Verstand geht unserem über. Gott ist mächtig. Was er sagt, geschieht. Er ist der König des Himmels. Im Alten Testament wird sehr oft eine Phrase verwendet, Yahweh Zevaot, der Herrscher. Gott hat Herrscher um sich. Und das sind nicht bloß diese vier Gestalten, die jetzt bei Hesekiel dort gesagt sind. Es geht um Herrscher, nicht um ein einzelnes Heer. Und jetzt stellt euch die Engel bitte nicht vor wie dicke Kinder. Haben wir das mal? Oh. Kennt ihr diese Buttendarstellung? Ich finde das total niedlich und grundfalsch. Das ist ein Engel? Wirklich? Das? Na. Wenn ich mich immer an Weihnachten erinnere, an die Metten, so früh im Halbschlaf noch, musste man sich immer anhören. Was ist das Erste, was die Engel zu den Hirten sagen? Ach, erst kommen sie zu Maria. Was ist das Erste, was der Engel zu Maria sagt? Fürchte dich nicht. Was ist das Erste, was die Engel zu den Hirten sagen? Fürchtet euch nicht. Das mussten die dazu sagen. Das war nicht selbstverständlich, dass die Leute sich nicht gefürchtet haben. Das waren nicht irgendwelche netten, dicken Kinder mit ein paar Flügel hinten dran, wo man so denkt, so, ach, ist der niedlich. Die Leute sind zusammengebrochen, weil sie die Engel gesehen haben. Das ist Herrschaft. Und Gott hat nicht ein Heer davon, er hat Heerscharen. Die sind bewaffnet und gefährlich. 1. Mose 3, 24 schreibt so nach dem Sündenfall. Und Gott vertrieb den Menschen. Östlich vom Garten Eden stellte er Cherubim mit flammenden Klingen auf, die den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Diese Engel haben flammende Klingen mit sich. Die haben sie nicht mit, weil denen Spaß macht. Die tun was damit. Gott richtet. Ich habe mit meinen Kindern, ich habe auf meinem Handy so eine kleine Bibel-App, die ich mit meinen Kindern jeden Abend, wenn die da sind, angucke. Total niedlich gemacht. Und da sind immer so Sachen dabei, die 10 Plagen zum Beispiel. Das ist so niedlich gemacht, das ist so süß, das ist keine Kindergeschichte. Das tut mir leid, aber da geht der Engel des Todes rum und rottet aus, was er findet. Solange es erstgeboren ist. Und noch viel krasser finde ich so andere Geschichten. Die Elia-Geschichte. Jeder kennt, also so aus dem Kindergottesdienst, wer christlich erzogen ist, der kennt diese Story noch. Da steht Elia mit seinem Altar oben auf dem Berg Karmel und darüber und dagegenüber 450 Baalspriester. Und irgendwie versuchen die 450 Baalspriester das Opfer, was sie da auf den Altar gelegt haben, anzuzünden. Und die machen einen Haufen Tamtam drum und tanzen drumherum, schlitzen sich irgendwann die Haut auf, damit das Blut rausspritzt. Und die da irgendwie versuchen, da irgendwie ihren Gott zum Handeln zu zwingen. Und Elia gießt seelenruhig noch Wasser über seinen Altar, bricht ein einzelnes Gebet und Gott schickt Feuer vom Himmel und der ganze Altar ist mit weggebrannt. Und soweit ist die Geschichte cool, soweit ist die Geschichte kindertauglich. 1. Könige 18,40. Elia sprach aber zu ihnen, greift die Propheten Baals, von ihnen soll keiner entrinnen. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an Bach Kishon und schlachtete sie dort selbst. Das ist nicht nett. Und das hat auch nichts mit dem netten Mann zu tun, da oben auf der Wolke. Das ist krass. Das ist Gericht. Und so oft trennen wir das ab und sagen, ja, das ist alttestamentlich. Ach komm, red mir nicht drüber. Wirklich? Auch Jesus hat von Gericht gesprochen. Habt ihr euch mal die Offenbarung durchgelesen? Da geht es mit Gericht weiter. So nett ist Gott nicht, könnte man denken. In allererster Linie drückt es ein was aus. Gott ist mächtig und Gott nimmt sich sehr ernst. Er weiß, wovon er redet und er weiß, was er tut. Und umso krasser geht dieses Lied weiter mit: Als deine Liebe Welle um Welle über mich hereinbricht, denn du bist für uns, du bist nicht gegen uns, Sieger des Himmels, du hast den Weg geebnet, damit wir alle eintreten können. Genau dieser Gott liebt uns. Das ist kein anderer Gott. Das ist nicht anders. Das ist der Allmächtige, der, den wir immer in unseren Liedern so preisen, wo wir von Macht reden, wo wir von Herrschaft reden. Das ist derselbe, der uns liebt. Gott hält Gericht. Und trotzdem ist er für uns in all unserer Schwäche, in all unserem Versagen. Und umso mehr merke ich, dass ich nichts zu bringen habe. Mit meiner krampfhaften Suche nach Anerkennung in meinem Leben. Mit ständigen Rumgemotze, mit Sünden, mit einfach mit Dingen, die ich mir sparen sollte. Weil ich genau weiß, es ist nicht gut für mich, weil Gott längst darüber entschieden hat und gesagt hat, das ist nicht gut für dich. Und trotzdem steht Gott da. Und ich liebe dieses Bild vom verlorenen Sohn, wo der Vater auf den Sohn zurennt, obwohl er sich noch nicht mal entschuldigt hat. Der Sohn hat Mist gebaut, rennt zurück und der Vater rennt ihm entgegen. Ohne irgendwie, jetzt kommst du erst mal her, klärst mal aus. ohne irgendwie, sprich erst mal aus, was du falsch gemacht hast. Nichts davon. Und ich finde dieses Lied, diesen Text so kraftvoll. Wir werden von der Welle überrollt. Gottes Liebe überrollt uns. Bricht über uns herein. Ich war vorletzte Woche mit meinen Kindern im Urlaub. Und unter anderem waren wir relativ oft in so einem Spaßbad dort. Da gab es ein Wellenbad. Ja, und da gehen die Wellen so 20 Zentimeter hoch und wieder runter. Ein bisschen Spaß. Für meine kleine Vanessa war es trotz Schwimmflügel schwer, den Kopf über dem Wasser zu halten. Die ist abgehauen. Die konnte das nicht leiden. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Meer war, wenn es so richtig gestürmt hat. Die Wellen so 2-3 Meter hoch wurden. Was eine Brandung erlebt hat, wenn man da so an einem Felsen steht und so 5-6 Meter unter einen knallt so eine Welle gegen den Felsen. Man spürt es oben noch. Und so kommt Gott zu uns. So kommt Gottes Liebe zu uns. Das ist kein Angebot, das ist eine kleine Möglichkeit, die Gott für uns bereithält. Kannst du mal drüber nachdenken. Es bricht über uns herein. In Philipper 2,13 räumt Paulus auf mit der Vorstellung, dass wir da so viel zu tun haben, damit zu tun haben. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen, und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Das heißt, alleine schon der Wunsch, ihm zu gehorchen, alleine schon seine Liebe anzunehmen, ist Teil des Willens Gottes. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir haben nichts zu bringen. Und Paulus hat es auch schon abgeklärt, Römer 7,18 steht, denn ich weiß es in mir, und das sagt Paulus von sich, der ständig unterwegs war und Leute missioniert hat, der uns sicherlich weit voraus war. Der sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe nicht fertig, das Gute zu tun. Wir scheitern daran. Wir haben Gott nichts zu bringen. Umso krasser ist es, dass Gott uns so liebt. Und ich finde, nichts räumt mit all unseren Vorstellungen und all unseren Gedanken und all unserem Willen, da selber noch was dran zu reißen, mehr auf als Römer 8. Auf Vers 28 steht, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten wirken lässt. Das sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er voraus erwählt hat und voraus dazu bestimmt hat, in Wesen und Gestalt sei ihm so gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er das erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er gerecht erklärt hat, hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ich finde das so krass, diesen Text. Eben, weil er nicht, also ich will den jetzt nicht im Detail auseinandernehmen, da steckt so vieles drin, was sicherlich fast jeder Satz eine Predigt wert wäre. Aber das Krasse ist, finde ich, wie Paulus das hier schreibt. Er tut mit uns, der aktive Part in dieser Sache ist immer Gott. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir errettet sind. Die Konsequenz daraus ist, dass Gott für uns ist. Was sollen wir dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern für uns alle ausgeliefert. Wird er uns noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie noch verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist auferweckt und sitzt zur rechten Seite Gottes und tritt dort für uns ein. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? So kann es uns ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu ihm gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Dieser mächtige Gott, und das finde ich so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, das ist dieser selbe mächtige Gott, der uns zum Sieger erklärt. Was heißt das für unseren Sieg? Dieser Text geht weiter, wie Gott wirkt. Ich habe dich meinen Namen rufen hören, habe das Liebeslied gehört, das du singst. Also werde ich mich von dir übers Ufer hinaus ins Meer deiner Gnade ziehen lassen. Wir dürfen uns von Gott ziehen lassen ins Meer seiner Gnade. Gott singt ein Liebeslied für uns. Und immer wieder muss ich es dazu sagen, dieser mächtige Gott tut das. Wir sind Sieger aus seiner Gnade heraus. Und ich weiß nicht, wie viele von euch damit emotional was anfangen können. Ich weiß nicht. Es gibt da Leute, die sagen, ja, mir wurde schon mal ein Liebeslied gesungen, so richtig so. Ich kenne es eher nicht, ne? Gott tut das. Und Gott befreit uns damit von all dem, was uns hemmt. Wir können uns hinausziehen lassen über die Vorstellung der Sicherheit unseres Landes. Wir können da hinausgehen ins Meer und ins Meer seiner Gnade einfach bewegen. Und damit können wir mit allem klarkommen. In Philipper 4 steht, ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein und zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Wir können alles durch den, der uns stark macht. Du gibst mir Mut. Du rufst mich übers Ufer hinaus in die Wellen. Du gibst mir Mut. Keine Furcht kann die Liebe aufhalten, die sich einen Weg gebahnt hat. Da ist kein Platz für Angst. Da ist kein Platz für unsere negativen Gefühle. Ich hatte heute ein bisschen Spaß zu Hause. Ich habe angefangen, diese Predigt vorzubereiten, schon die Woche. Wollte es heute fertig machen. Irgendwann schaltet mein Laptop ab mit der Meldung Strom aus. Wo ich so sage, Moment, da steckt ein Netzteil dran. Ich stelle irgendwann fest, gut, das Netzteil hat mal funktioniert. Das ist schon das zweite. Aufs erste hatte sich Sophia mal draufgesetzt. Ich hatte dann so in meinen Gedanken, na gut, kein Problem, hast ja noch ein Handy, das liegt eh in der Cloud, ziehst es da wieder raus. Ja, das funktioniert nicht, ich kann die App nicht runterladen, müsste sie bezahlen, habe kein Guthaben drauf. Also fange ich an, das Netzteil zu friemeln, schneide das Kabel auseinander, gucke, woran es liegt, stelle irgendwann fest, da gibt es so Litze, drei Adern für 3 Ampere, deswegen wahrscheinlich auch 3. Alles feuerheiß. Und mein Gefühl war wirklich so, Mensch, es ist jetzt um 1, langsam möchtest du fertig werden, du wolltest noch duschen, die Mädels müssen noch duschen, willst auch noch hinfahren. Puh. Ja. Und ich könnte das vergeistlichen, ich könnte sagen, wow, was für eine Anfechtung. Weiß ich nicht. In allererster Linie erkenne ich erstmal daraus die Geldgier von irgendjemandem, der es geschafft hat, da für 3 Ampere 3 Litzeadern durchzuziehen. Das erkenne ich darin. Ich will es nicht vergeistlichen. Ich triefel das alles wieder zusammen, baue es hinein, gehe erstmal duschen, dass das Gerät erstmal wieder ein bisschen lädt, ich ein bisschen Vorlauf habe, mache die Mädels soweit fertig. Um 12 läuft alles wieder. Ist klar, Laptop an, Aktualisierung, PowerPoint, nachdem ich es auf dem Handy aufgemacht habe, kostenpflichtig. Nur Ärger. Also fange ich an, OpenOffice runterladen, komm, das kriegst du noch hin, kriegst noch eine fixe Präsentation. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Fehler da jetzt drin sind. Die Bilder haben nicht funktioniert. Am Ende hat der Achim das zusammengeschnitten jetzt, ohne dass man es gemerkt hat, aus einer alten und einer Teil 9. Perfekt. Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte keiner mitbekommen. Schön so. Um 3 ungefähr geht mein Skript, die PowerPoint steht noch aus. Um 4 weiß ich, muss ich zwingend los. 4:45 komme ich los. Es bleibt Gottes Problem. Es bleibt Gottes Laptop, der kaputt ist. Es bleibt sein Gottesdienst, in dem ich hier predigen darf. Es bleibt seine Predigt. Es bleibt seine Verantwortung, die euch ins Herz zu legen. Ich kann hier vorne stehen und kann euch irgendwas erzählen. Das kann schön sein, das kann scheiße sein. Entweder Gott ist dabei und wirkt in euren Herzen. Entweder Gottes Liebe, die Wellen der Liebe, klatschen jetzt über euch weg oder eben nicht. Gott ist nicht abhängig von meinen Umständen und Gott ist nicht abhängig von meinen Gefühlen. Und noch viel weniger von meinen Gefühlen. Und umgedreht, ich darf meine Gefühle festmachen auf dem, was Gott mir zugesagt hat. Und das ist völlig egal, wie gut oder schlecht mein Leben aussieht. Ich habe ein hartes Jahr hinter mir. Ich lebe jetzt getrennt. Ich darf meinen Kindern zuhören, wie sie über den neuen Partner meiner Frau schwärmen. Ich weiß genau, das Netzteil vom Laptop kann ich mir gerade so noch leisten. Wenn der Laptop breit wäre, dann wär's das erstmal. Dann schreibe ich meine Predigten zukünftig mit der Hand und wie ich mein Online-Banking mache, keine Ahnung. Es gibt so vieles, da könnte ich drüber jammern. So vieles, was so auf meine Gefühle drückt und ich so, ich könnte mich darauf einlassen. Ich könnte sagen, ja, das ist scheiße. Hab die Woche noch eine Absage gekriegt von meinem Traumjob. Geht weiter. Es ist so vieles, was in unserem Leben passiert, was nicht perfekt ist. Es ist so vieles, was in unserem Leben passiert, über das wir jammern könnten. Warum sollten wir? Ich war im Januar bei einem Bekannten, der wohnt im Allgäu. Der hat dort seinen Arbeitslaptop liegen und auf dem Arbeitslaptop klebt so ein kleines Kalenderblatt. Als kreatives Genie könntest du aus allem und wirklich aus allem ein Problem machen. Aber warum solltest du? Dieser Zettel ist mir in Erinnerung geblieben. Muss ich ein Problem daraus machen? Spielen meine Finanzen eine Rolle, wie gut es mir geht? Die Menschen um mich herum? Oder ist es Gott, von dem ich mich hinausziehen lasse aufs Meer? Und hintrete und sage, Gott, du darfst mich nutzen. Und ich liebe dieses Bild, dieses Schiffs, das auf den Meer hinausfährt. Ich weiß nicht, ob ihr so Abläufe in Häfen kennt. Ich liebe dieses Gewimmel. Ich liebe dieses, was da rundherum ist. Wenn ein Schiff den Hafen verlässt, geht der Lotse mit an Bord und einige Schlepper kommen und ziehen das Schiff aus dem Hafen heraus. Ich finde dieses Bild wunderbar. Und genau das ist das, was ich in meinem Leben will. Ich will, dass Jesus als mein Lotse an Bord geht und mich rauszieht. Und ich will die Schlepper mit dabei haben. Leute, die mich mit hinausziehen. Ich will Gemeinschaft leben. Und es ist so eine Gnade, dass wir hier diese Gemeinde haben dürfen. Es ist so eine Gnade, dass wir uns hier treffen dürfen und demnächst in größeren Räumen treffen dürfen. Und ich glaube immer noch dran, das ist auch nur eine Übergangslösung, weil es irgendwann nicht reichen wird. Ich glaube, dass Gott so viel mehr für uns bereithält. Ich glaube, dass Gott so viel mehr für uns hat, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich will ein ganz klares Angebot machen. Ich habe das letzte Mal das auf die eine Art formuliert und gesagt, jedes Mal, wenn ich bei jemandem was sehe und sage, hey, du kannst was, was ich noch nicht begriffen habe, du kannst was ich nicht kann, gehe ich hin und lerne. Und wir saßen am Dienstag zusammen und haben so über die Predigten der nächsten Zeit geredet und einfach so auch so den Wunsch verspürt zu sagen, hey, wir brauchen mehr Prediger. Genauso brauchen wir mehr Lobpreiser. Wir brauchen mehr. Wir wollen dich aktiv. Und deswegen auch immer das Angebot, ich bin da, die anderen Prediger sind da, die Lobpreiser sind da. Wenn du nicht sicher bist, ob das was für dich ist, geh doch mal hin, red mal mit denen. Lass doch einfach mal prüfen, ob sie vielleicht für dich so ein bisschen Schlepper sind, die das Schiff aus dem Hafen bringen. Und wenn ich ein was von Gott gelernt habe, dann ist das, dass dieses Bild absolut stimmt. Wir stellen uns immer so vor, dass wir so im Schatten von denen, die wir so bewundern und sagen, die haben es drauf, die wissen schon, wie es geht, so ein bisschen hinterher tingeln. Habt ihr euch mal die Größenverhältnisse vorgestellt von so einem kleinen Schlepper, der hat ein bisschen Kraft, okay, und dem großen Schiff, was damit geschleppt wird? Lass uns Großes wagen. Lass uns endlich darauf uns stützen, was Gott über uns gesagt hat und nicht auf unsere Umstände und Gefühle. Lass uns mutig werden und den Selbstzweifel überwinden. Anfangen, mich selbst zu lieben, weil Gott mich liebt. Und alles von Gott zu erwarten. Lass uns aus der Liebe unseres allmächtigen Gottes den Mut schöpfen. Zum Schluss nochmal den kompletten Text. Das ist leider jetzt etwas klein bis hinten, bis auf das T am Ende, warum auch immer. Ja, irgendwas geht immer schief. Ich könnte das immer noch wirken lassen. Das ist so toll. Gott, der uns ein Liebeslied singt und uns hinausziehen will, uns Mut machen will. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen von so vielen biblischen Beispielen gehört, von Leuten, die Gott Mut gegeben hat, um Großes zu tun. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass jeder von uns in sich hineinhorcht und fragt, was ist das, wo du willst, dass Großes getan wird. Und bei dem einen oder anderen mag es nur sein, einfach den Mut zu haben, seinen Alltag zu bewältigen, weiterzuleben. Das mag sein. Aber ich glaube, wir dürfen eine Vision von Gott abbekommen, die so viel größer ist als all das. Lass uns einfach von seiner Liebe füllen und hinausgehen. Ja, Papa, ich bitte dich, dass du deinen Geist hier aussendest, dass du mit den Wellen deiner Liebe uns nicht nur umspülst, sondern die über uns hereinbrechen lässt, dass du deine Liebe über uns hereinbrechen lässt, dass wir spüren, dass wir uns gar nicht mehr dagegen wehren können, als in deiner Liebe mitzuschwimmen und hinauszugehen, dass wir nichts davon, von dem, was Dienst ist, nichts davon, was dem, was Mission ist, nichts davon, wenn wir von dir erzählen, aus Zwang heraus tun, sondern so gefüllt, so überwältigt von dir, einfach von dir reden müssen. Vater, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Macht verstehen. Lass uns es nicht akzeptieren, dass die Welt und sehr oft auch wir selbst uns einreden wollen, dass wir klein sind. Du bist groß. Und weil du groß bist, können wir Großes in unserem Leben erwarten. Nicht weil wir es können, sondern weil du groß bist. Lass uns mit dieser Gewissheit in die Woche gehen, in den Monat, in dieses Jahr, in den Rest unseres Lebens. Dass du so viel mehr für uns hast, als wir uns momentan vorstellen können. Amen.